Radio 1. Unterhaltungskünstler.
Unterhaltungskünstler. Also man hat ja so einen bestimmten Begriff von dem Begriff Unterhaltungskünstler. Das sind so Entertainer. Der Mann, der jetzt neben mir sitzt, man muss ja, glaube ich, ich habe es schon mehrfach angekündigt. Herzlich willkommen, Lars Eidinger.
Ja, hallo. Ich finde ja den Begriff Alleinunterhalter so toll.
Das stimmt.
Unterhaltungskünstler, okay, aber Alleinunterhalter.
Alleinunterhalter waren ja früher die Leute, die so, also Comedians, ne? Also so, oder? Sind das, oder die so, waren das nicht so eine, es gab Conferenciers und dann gab es Alleinunterhalter, die haben alles alleine gemacht.
Genau. Ja, ich glaube, es ist jemand, der ganz alleine auf der Bühne steht und die Leute unterhält. Ich fand nur die Vorstellung immer so lustig, dass der nicht mal das Publikum braucht.
Was eher bei dir ein bisschen anders, also zumal wenn du auf der Bühne stehst. Das ist ja, ich habe mal nachgeguckt, 2 Kilometer Luftlinie von hier entfernt, dein Theater zu Hause, die Schaubühne. Und du bist 18 Jahre jetzt da. Wir feiern jetzt 20 Jahre Radio 1. Und du 18 Jahre feierst du, 18 Jahre Schaubühne, nee, oder?
Ja, ich bin echt schon 18 Jahre da. Ich kann es auch immer kaum glauben. Aber viel interessanter finde ich ja, dass ich immer ganz nostalgisch werde, wenn ich hier bin, in dem Gebäude. Weil ich nämlich mit 10 Jahren, also in dem Alter meiner Tochter jetzt, damals hier angefangen habe, Fernsehen zu machen mit dem SFB. Die hat eine Sendung, die hieß Moskito, nicht sticht besser.
Das war toll. Das war
ja, und da habe ich mitgespielt. Mit 10 Jahren zum ersten Mal und dann immer wieder in regelmäßigen Abständen. Und das war eigentlich so mein Einstieg.
Das war dann dein, also den Durchbruch hattest du später, der Einstieg war das Fernsehen, das SFB-Fernsehen noch in West-Berlin quasi. Also wie alt warst du da?
10.
10? Aha, okay. Also um nochmal auf die...
Es gibt auch noch diese Bänder, ja, und irgendwann habe ich mich mal drum bemüht, weil ich die in Zusammenhang mit einer Buchveröffentlichung zeigen wollte und dann fand ich die aber so schlimm und so peinlich, dass ich die keinem gezeigt habe. Aber ich habe sie jetzt zu Hause, diese Sketche.
Hat deine Tochter die schon gesehen?
Nee.
Ich habe mal in einem Interview, das fand ich ganz interessant, weil du deine Tochter erwähnst, da hast du erzählt, dass du sie gefragt hättest, wie das denn sei, ob sie nicht auch mal irgendwie spielen wolle. Ne? Und da hat sie gesagt, nach deinen Worten, nee, sie hätte Angst zu versagen. Woher kommt das? Also ich meine, ihr Vater ist ein sehr erfolgreicher Schauspieler, ihre Mutter ist eine erfolgreiche Opernsängerin. Woher kommt diese Angst zu versagen? Also das muss sie ja irgendwie schon diesen Respekt vor dem Beruf haben.
Ja, vorgelebt habe ich es auf jeden Fall nicht. Nee, also ich glaube, das zeugt einfach davon, dass sie sehr gescheit ist und dass sie durchschaut hat, dass es in dem Beruf vornehmlich darum geht, gegen das Scheitern anzuspielen. Oder dass es immer die Angst ist natürlich, wenn man vor Leuten auftritt, dass man nicht gefällt oder dass es nicht gelingt. Ja? Ich habe nur für mich irgendwann erkannt, dass es auch reizvoll sein kann, gemeinsam sozusagen zu scheitern. Also in dem Vorhaben, was zu vollführen vor Publikum, dass es auch eine Qualität haben kann, wenn es nicht gelingt. Ja, das ist gar nicht, weil umgekehrt ist man immer ein bisschen verführt, sich so abzusichern vor Publikum, dass genau das nicht passiert. Und da bringt man sich um eine entscheidende Qualität und die heißt Unmittelbarkeit. Und dass ich in dem Moment eine Entscheidung treffe, die vielleicht eine fatale Konsequenz hat. Aber ich bilde mir mittlerweile ein, dass die Leute deswegen vor allem ins Theater kommen, weil wenn nicht da, erleben sie sowas überhaupt.
Das ist ja auch was ganz Einzigartiges, was du da tust. Also du bist ja ein einzigartiger Schauspieler und ein sehr intensiver und du gehst ja aber auch, das hast du, glaube ich, auch mal gesagt, du musst ja permanent wiederholen. Richard, der Dritte, das war jetzt, glaube ich, Richard, der Dritte, Hamlet und was war zuletzt, was hast du noch gespielt? Gestern noch?
Hedda Gabler.
Hedda Gabler, genau. Du gehst aber auch immer wieder raus. Also du lässt dich von jedem bisschen, was da im Publikum passiert, also wenn da jemand sein Handy anlässt oder so, gehst du auch immer wieder raus. Hat das auch den Grund, dass, also gar nicht, hat das gar nichts mit dem Scheitern zu tun, aber dass du dich selbst mit dir nicht langweilen willst und den immer wieder spielenden Rollen?
Ja, ich hatte so eine Schlüsselerfahrung, ein Schlüsselerlebnis mit einer Inszenierung von Romeo Castellucci. Der hat einen White Cube auf der Bühne gehabt, also komplett weiße Bühne, so ein Kasten. Und da lag ein schwarzer Hund und dann hat er hinten auf die Wand projiziert, dieser Hund ist blind. Und dann hat man 5 Minuten nur diesen Hund angeschaut. Ja? Und dieser Hund...
Lars Eidinger guckt ins Publikum?
Genau, der hat dann... Naja, nee, Lars Eidinger guckt nicht ins Publikum, weil Lars Eidinger ist blind. Aber Lars Eidinger folgt einfach seinen Affekten und nimmt plötzlich alle Geräusche, die im Raum sind, wahr. Und das Tolle ist, dass sich diese Sensibilität, die der Hund hat, sofort aufs Publikum überträgt und auch das Publikum plötzlich diese Geräusche wahrnimmt. Und so versuche ich eigentlich auf der Bühne zu agieren, dass ich das Publikum sensibilisiere für das, was in dem Moment im Raum passiert. Und das ist das, was ich mit Präsenz beschreibe, wo immer alle sagen, Präsenz, manche Schauspieler haben es und manche haben es nicht. Ich würde behaupten, dass das ein ganz klarer Mechanismus ist, den ich durchschaut habe und den ich auch provozieren kann. Und deswegen bilde ich mir ein, dass an dem Abend alle auf mich gucken, weil es halt viel interessanter ist, einem Hund oder irgendwas zuzuschauen, was seinen Affekten folgt, als irgendwas, was einfach nur den vorgefertigten Arrangements folgt.
Was ich auch interessant finde, und da werden wir vielleicht auch später noch drüber sprechen, ist, dass du nach wie vor sagst, also du hast auf der Theaterbühne die absolute Routine. Da bist du routiniert, da weißt du, was passieren hat. Du hast aber auch gesagt, im Film ist das immer noch etwas anderes, dass du dich immer noch darum bemühst, also dir diesen Beruf des Filmschauspielers auch anzueignen. Wollen wir darüber nachher sprechen? Also ich sag das jetzt einfach so.
Was sagst du?
Darüber sprechen wir gleich, weil ich würde sonst sagen, dass wir, stelle das mal dann nochmal zum Nachdenken so uns an allen anheim. Und hier, ich wollte gerade sagen, im Studio. Wir sind ja nach wie vor auf dem Dach der Radio 1 Lounge über den Dächern von Berlin, RBB ganz oben, und neben mir sitzt nach wie vor ganz oben Lars Eidinger. Ich hab dir eine Hausaufgabe gegeben, du solltest darüber nachdenken. Also es ist wirklich interessant, dass du sagst, also du trennst, natürlich muss man das trennen, Theaterschauspieler, Filmschauspieler, aber dass du einen Unterschied machst, wo du routinierter bist und wo nicht. Woran machst du das fest?
Ja, da habe ich inzwischen mehrere Antworten parat. Also die eine ist zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe im Theater, das Theater hat im Grunde mehr mit dem Leben zu tun, weil es da ums Loslassen geht. Man macht was und dann ist es auch schon wieder vergangen. Und keiner hat wirklich den Anspruch, das festhalten zu wollen. Und das ist ja was, je älter man wird, was man irgendwann begreift und mit dem man auch Frieden schließt, finde ich, also so ist es in meinem Fall auf jeden Fall, zu akzeptieren, dass man den Moment nicht festhalten kann, sondern dass immer die Gegenwart auch gleichzeitig Zukunft und Vergangenheit ist und dass es halt immer in Bewegung ist. Und das tut auch manchmal weh, so dass man sagt, jetzt ist es gerade schön und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Und im Theater habe ich das Gefühl, zelebriert man es eigentlich, dass man sagt, man erlebt es jetzt gemeinsam mit den 500 Leuten, die im Raum sind, und am nächsten Tag ist es was ganz anderes. Und deswegen habe ich auch gar nicht den Ehrgeiz, es reproduzieren zu wollen. Und ich fand es auch interessant, als Arte mal kam und eine Inszenierung abgefilmt hat, dass ich da unglaublich nervös war, viel, viel nervöser als sonst, ja, weil es plötzlich heißt, jetzt wird's fixiert und plötzlich merkt man so diesen Druck, oder ich spüre den Druck, dass es eine Gültigkeit haben muss, die vielleicht über die eigene Lebensdauer hinaus geht. Und den kann ich gar nicht standhalten. Ich kann nichts schaffen, was irgendwie für die Ewigkeit gemacht ist, sondern ich kann im besten Fall was schaffen, was für den Moment funktioniert.
Für die Ewigkeit, also, und was schaffen, das ist ein gutes Stichwort, weil du schaffst ja unglaublich viel, du machst so unfassbar viel. Also wenn man dich auf einem bestimmten sozialen Medium verfolgt, sieht man das. Also du warst gerade in Paris mit Richard Drei, du hast du hast eine deutsche Synchronisation einer BBC-Serie gemacht, die jetzt wahrscheinlich, ne, wie heißt die?
Das SSGB.
SSGB, die jetzt irgendwann wahrscheinlich ins deutsche Fernsehen kommt. Was hast du noch? Du hast den Drei-Groschen-Film gemacht, du hast also gedreht. Ich lasse jetzt ganz viel aus. Und wo man sich fragt, okay, du hast dann immer noch dieses feste Engagement an der Schaubühne. Zerreißt es dich nicht manchmal, dass du sagst, okay, ich mache mich jetzt mal einfach frei?
Ja.
Nein.
Ich müsste ich das in letzter Konsequenz eher meinem Analytiker erzählen als dir, aber wenn du jetzt schon fragst, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass mein Beruf den Nachteil mit sich bringt, dass man teilweise in einer Intensität lebt, auf der Bühne oder beim Spielen, die alles andere komisch schal erscheinen lässt. Und dass es gar nicht so leicht ist für jemanden wie mich, der teilweise in absoluter Euphorie agiert, einfach mal den Müll runterzubringen. Ja, das klingt jetzt total doof, ich weiß, und lebensfremd, aber es ist so, dass man manchmal zu Depressionen neigt, weil man dann gar keinen Grund mehr hat, wenn nicht 500 Leute zuschauen, morgens aufzustehen. und daran arbeite ich mich so ein bisschen ab. So, und deswegen ballere ich mich, glaube ich, so zu mit Aufgaben und Arbeit, um einfach die Reize möglichst konstant zu halten, um möglichst die Erlebnisdichte aufrechtzuerhalten.
Also schon so eine Art Sucht, oder bist du, würdest du dich als Workaholic bezeichnen oder ein Spiegelakteur, also Spiegel jetzt im Sinne von, es gibt ja Spiegeltrinker, also die immer so ihr Level brauchen an Aktionen, also an Alkohol bei dir, an Aktionen?
Ja, ich bin auf jeden Fall absoluter Suchtmensch, also egal was ich jetzt anfange, ob ich jetzt rauche, ich habe so viel geraucht, dass ich habe irgendwann aufgehört, weil ich mir mit einer Zigarette in der Hand eine neue angesteckt habe, weil ich einfach gemerkt habe, es befriedigt mich gar nicht mehr. Und das ist was, das erlebe ich eigentlich in allen Zusammenhängen, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo mehr nicht mehr geht. So. Und das ist schon was, was für mein ganzes Leben steht oder einfach auch für so eine unstillbare Sehnsucht. Ja? Und ich hoffe, dass ich jetzt im Alter irgendwie, ich bin 41, dass ich, ja.
Was sagst du, wenn du 70 bist? Im Uralter?
Wenn ich 70 bin, ich weiß nicht, ob ich da noch sprechen kann. Keine Ahnung. Nein, ich empfinde mich, also ich habe auch ein Problem damit, dass ich finde es irgendwie, ich meine, ihr seid wahrscheinlich alle an einem ganz anderen Punkt, keine Ahnung, aber ihr reagiert zumindest so. Ich tue mich damit nicht einfach, 41 zu sein. Ich stehe dann oft mit 20-Jährigen zusammen und denke so, klar, wir sind ein Alter. So, das wirkt total, ich weiß, es ist ja Radio für Erwachsene, aber ich bin irgendwie dann doch eher so das ewige, also Kind vielleicht nicht, aber vielleicht für immer 16 so.
Jetzt sind ja Ferien, ne? Also die Schaubühne macht noch bis Mitte Juli, glaube ich, aber du bist jetzt durch mit deinen Hedda Gabler gestern und vorgestern das letzte Mal, ne? Also ist jetzt erstmal Theaterferien für dich, aber das heißt nicht Ferien für dich. Hast du Ferien?
Nee.
Willst auch gar nicht, oder?
Ach doch, naja, Ferien sind schon wichtig und ich habe letztes Jahr 3 Wochen Urlaub gemacht mit meiner Familie und das war auch schon sehr wichtig. Jetzt ist es halt so, es ergibt sich dann manchmal und jetzt habe ich am ersten Ferientag fange ich mit einem Film an, mit Bjarne Mädel, ein Roadmovie, in dem wir ein Brüderpaar spielen und das ging dann irgendwie nicht anders so und dann ist es aber auch manchmal so, dass ich mich dabei ertappe, wie ich dann vielleicht nicht in letzter Konsequenz die Priorität auf die Familie setze. Und meine Familie ist daran aber auch gewöhnt. Also meine Tochter ist 10 Jahre und die kennt mich nur so. Ja? Und vielleicht ist es dann auch umgekehrt so, dass dann die Zeit, in der ich zu Hause bin, intensiver ist oder so. Oder ich meine, es gibt auch manche Väter, die sind immer zu Hause und man wünschte sich, sie würden mal einen Film drehen. Ich bin halt dann...
Also der wird dann irgendwann kommen, Bjarne Mädel, ich weiß nicht, wie heißt der? Der heißt, hat einen schönen Titel, der Film.
25 Stundenkilometer.
Ja, also mit einem Roller seid ihr da unterwegs, oder?
Titel 25 Stundenkilometer. Nee, aber es ist echt eine schöne Geschichte, weil es geht um ein Brüderpaar, die sich erinnern, dass sie als Jugendliche immer den Traum hatten, mit Mopeds, die 25 Kilometer die Stunde fahren, durch Deutschland zu touren. Und das holen sie dann nach.
Mhm. Dann kommt ja im Oktober, glaube ich, eine Serie, die du auch abgedreht hast, Babylon Berlin, Tom Tykwer. Also wir werden dich auch permanent sehen und was wird an Arbeit, was sehr, sehr schön ist.
Das finde ich auch immer so komisch. Ne? Es gibt ja auch das Kriterium, oh, ich kann ihn nicht mehr sehen oder er macht jetzt alles oder ich will einfach arbeiten. Also mir macht es einfach Spaß. Ich weiß immer nicht, ich kann es immer eher weniger nachvollziehen, so Kollegen, die dann so 2 Filme im Jahr drehen. Also dann nicht sowas machen die den Rest der Zeit. Also
vielleicht haben sie nicht so viele Angebote wie du.
Ja gut, da habe ich natürlich Glück, aber... Diese Angebote führen ja auch darauf zurück, dass ich einfach viel gearbeitet habe und sich dann immer aus den jeweiligen Projekten neue Projekte ergeben. Gut, ich bin ja natürlich wahnsinnig privilegiert, aber andere Leute arbeiten ja auch 5 Tage die Woche. Also warum sollen Schauspieler nicht 5 Tage die Woche?
Und dann noch auflegen, bitteschön. Autistic Disco.
Ja,
das ist ja auch eine Seite von, also du bist ja auch ein Partymensch und du legst auf und du, also du hörst ja nicht auf zu leben, sowieso falsch gesagt, also du hörst ja nicht auf zu in Aktion zu sein, wenn du nicht mehr drehst oder nicht mehr spielst, sondern du gehst ja weiter.
Ja, aber ich habe mich auch nie wirklich als Schauspieler gesehen, also ich sehe mich immer als Künstler und lange habe ich mich dann auch geschämt, das zuzugeben, aber mittlerweile... Nicht mehr. Ich finde es irgendwie gut, Künstler zu sein. Ich will irgendwie Künstler sein und ich will mich ausdrücken und expressiv sein. Und da spielt das Medium gar nicht so eine Rolle. Ich habe halt gemerkt, dass ich im Theater oder im Schauspiel ziemlich uneingeschränkt ausdrücken kann. Und deswegen verfolge ich das, glaube ich, so intensiv. Und wenn ich jetzt malen würde, dann komme ich viel schneller an meine Grenzen, weil ich einfach nicht so begabt bin.
Aber du zeichnest ja auch, du hast früher gezeichnet, ne?
Ja, früher haben wir auch damals, als ich hier noch Mosquito gedreht habe, habe ich immer gesagt, ich will Schauspieler werden und ich habe ganz schlimm gelispelt früher. Und haben sowieso alle gesagt, mit dem Sprachfehler niemals. Und alle haben gesagt, werd doch lieber Comiczeichner. Ja.
Das hättest du werden können, du hättest auch Sänger werden können, aber wir sind froh, dass du Künstler geworden bist und dir noch alle Möglichkeiten offen stehen in die eine oder andere Richtung. Auf jeden Fall auf der Bühne, der Schaubühne auch in der nächsten Spielzeit und in diversen Medien auf der Leinwand und im Fernsehapparat. Lars Eidinger. Ja,
Radio 1, nur für Erwachsene.